Ich darf jetzt Herrn Franz van der Kallen begrüßen nochmal und vorstellen. Er ist Oberarzt an der psychiatrischen Rehabilitationsklinik in Wildbad Einöd und unter anderem oder hauptsächlich Berg- und Skiführer. Und befasst sich nicht zuletzt auch als Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und Psychotherapie mit diesem Thema. Ich möchte Sie ganz herzlich nochmal begrüßen und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Danke.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und auch für die Einladung, die mich wirklich sehr gefreut hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Körperliche Aktivität und psychische Gesundheit. Kann man psychische Erkrankungen mit Sport behandeln? Ich werde versuchen, Ihnen eine möglichst differenzierte Antwort auf diese einfache Frage zu geben, auch anhand eines Streifzugs durch die vorhandene Literatur. Ich selbst bin eben auch beruflich sportlich unterwegs, bin kein Leistungssportler, aber gerne in den Bergen, wie Sie sehen, und deswegen wird der Schwerpunkt auch auf Bergsport liegen. Und ich mache auch Bergsport mit Patientinnen und Patienten in der Kletterhalle, aber auch Outdoors, auch auf Skitouren, und ich habe immer wieder beobachten können, dass diese Aktivitäten durchaus einen spürbaren, merkbaren, wahrnehmbaren Nutzen für die Patientinnen und Patienten bringen. Und mit dieser Beobachtung bin ich nicht der Erste. Ich bin einmal über eine Studie gestolpert, die ist schon etwas älter, im englischen Originaltext, ich werde sie ganz grob übersetzen. Bergsteigen ist hier gemeint, mit Climbing. Bergsteigen für Menschen, die organisch gesund sind, ist eine der nützlichsten Aktivitäten, da es die Aktivität aller Organe, aller körperlichen Organe verbessert und gleichzeitig den Geist beschäftigt und das Ganze noch an der frischen Luft. Und etwas später heißt es in diesem Text, die häufigsten Fälle, die in diesem Zusammenhang vorkommen, sind jene von Männern und Frauen, die geistig sehr hart in ihren verschiedenen Berufen gearbeitet haben, die vielleicht nicht genügend Bewegung an der frischen Luft gemacht haben und die letztlich in der Konsequenz reizbar geworden sind, schlaflos, dyspeptisch, lustlos, deprimiert und unfähig, ihre Gedanken zu fokussieren, die, kurz gesagt, ihre geistige und körperliche Energie eingebüßt haben. Und gegen Ende des Artikels steht, wieder und wieder habe ich solche Menschen gesehen, bei denen andere Behandlungsformen für Monate und Jahre vergebens waren, die aber ihre Beschwerden innerhalb von wenigen Wochen Bergsteigens abgelegt haben. Der Artikel stammt von einem gewissen Sir Herman Weber. Die Neurologen werden ihn vielleicht kennen. Gibt ein Syndrom, das nach ihm benannt ist. Er hat diesen Artikel im Lancet 1893 platzieren können. Was hat sich in den darauffolgenden 100 Jahren getan in der Forschung? Man muss sagen, eigentlich lange Zeit fast nichts. Aber in den letzten Jahrzehnten ist das in Schwung gekommen. Hier nur ein paar Zahlen dazu, brauchen wir nicht im Detail durchgehen. Wir haben jetzt eine Vielzahl von Artikeln, die sich mit Exercise and Psychiatry beschäftigen. Einige Studien, einige wertvolle und gute Studien auch zum Thema Bergsport, Wandern und Klettern insbesondere, die ich Ihnen dann später noch im Wesentlichen vorstellen möchte. Andrea Ströhle von der Charité in Berlin hat sich vor ein paar Jahren die Mühe gemacht, diese Studien zu sichten und zu bewerten, und es ist was sehr Erfreuliches rausgekommen. Er hat also wirklich gesagt, für einige Erkrankungen ist die Evidenz 1a. Ja, und dazu zählen depressive Erkrankungen, Angsterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen, schizophrene Erkrankungen und auch erstaunlich kognitive Störungen sowie Demenzerkrankungen, die können Sie hervorragend mit Bewegung auch behandeln und auch vorbeugend beeinflussen, und Suchterkrankungen. Etwas geringer ist die Evidenz für spezifische Ängste und Essstörungen, und leider gibt es noch zu wenig für insbesondere Persönlichkeitsstörungen. Das heißt aber nicht, dass Bewegung dort nicht wirkt. Das heißt nur, dass die Studienlage nicht so gut ist. Also das möchte ich betonen. Was es noch wenig gibt, das ist, dass wir spezifische Faktoren evaluieren. Also was macht es dann wirklich aus? Was ist zum Beispiel wirklich der Vorteil von Bergsport oder von Fußball oder von anderen Sportarten? Was sind vielleicht auch die Nachteile? Da sind wir noch sozusagen ganz am Anfang. Also es gibt viele Antworten, aber es gibt noch viele offene Fragen, ganz plakativ. Wer soll welche Bewegung wann, wo, wie, mit wem, wie oft und so weiter machen? Gibt es geschlechtsspezifische Besonderheiten? Und letztlich, wie wirkt das Ganze dann auf unser Gehirn? Wir haben heute schon einiges gehört über inflammatorische Prozesse, über immunologische Prozesse, über Myokine und so weiter. Wir wissen ein paar Dinge, aber vieles ist hier noch sozusagen zu erforschen und das ist ein sehr spannendes Gebiet. Wir halten uns auch in der Psychiatrie am ehesten an die allgemeinen Bewegungsempfehlungen. Ich brauche sie nicht im Detail nochmal durchgehen. Wir hatten sie heute schon mindestens zweimal im Visier. Aber nur ganz kurz, das Wesentliche hat die WHO nochmal zusammengefasst. Das war, glaube ich, 2019. Und da können Sie nachlesen, wie man Bewegungstrainings und so weiter gestalten soll. Ganz wichtig hier, im Roten noch ergänzt. Auch Patienten, die nicht gewohnt sind zu bewegen, können Sie ermutigen, jede Bewegung ist besser als keine Bewegung. Und so wie wir heute schon mehrfach gehört haben, gerade dort sind die Effekte besonders groß. Ja, bei den Leuten, die sich gar nicht oder sehr wenig bewegen, ist das am allersinnvollsten. Und vielleicht auch noch ein anderes Detail. Je älter wir werden, haben wir heute auch schon gehört, desto mehr müssen wir trainieren. Also Muskeltraining ist nicht was für die 18- bis 28-Jährigen, sondern es ist was für die 88- bis 108-Jährigen. Dort hat es den größten Einfluss und dort ist es besonders wichtig. Also das ist auch etwas, worauf ich kurz hinweisen möchte. Gut, damit möchte ich das aber auch schon wieder verlassen. Eine interessante Bestandsaufnahme ist, wie wird denn das in der Psychiatrie jetzt gehandhabt? Wir haben ja vor allem in der Rehabilitation natürlich Bewegungsprogramme, da müssen die Patienten auch teilnehmen. Aber wie ist das zum Beispiel in Akutkrankenhäusern? Und da gibt es zwei Studien, eine aus der Schweiz, schon ein paar Jahre alt. Da hat man sich das angeschaut und gesagt, ja, Sporttherapie gibt es an fast allen Kliniken, eigentlich an allen, beinahe hat man keine gescheite Antwort gekriegt. Aber es nahmen nur ungefähr ein Viertel der Patienten überhaupt daran teil. Das entspricht ungefähr dem Durchschnitt in der Bevölkerung. Ungefähr 25% der Menschen bewegen sich ohnehin so, wie die WHO das empfiehlt. Also in der Klinik auch nicht viel mehr. Und was hier auch sehr eigentlich bedauerlich war, es gab nach der Entlassung eigentlich keine weitere Betreuung und keine Angebote für die Patientinnen und Patienten. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie ein Medikament verschreiben und Sie schreiben das auch schön auf den Zettel drauf, aber der Patient kriegt es dann nicht, weil es gibt keine Apotheke, die ihm das Medikament gibt. Das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand, aber leider Gottes ist es so. Noch erschütternd aber eigentlich das Ergebnis einer ähnlichen Studie aus Deutschland. Die kamen zunächst zu einem ganz vergleichbaren Ergebnis. Ungefähr 23% der Patienten an den deutschen Universitätskliniken machen mit bei der Bewegungstherapie. Aber die durchschnittliche Zeit, das haben die rausgerechnet aus den Verrechnungsdaten, sind 36 Minuten pro Woche gewesen. Also da sind wir weit davon entfernt, was wir eigentlich uns wünschen würden und als effizient letztlich auch ansehen würden. Ja, und noch eine Bemerkung dazu. Es gibt dann auch wirklich nach der Entlassung keine flächendeckenden Angebote. Es gibt ein paar Initiativen, zum Beispiel hier in Wien, eine ganz hervorragende, einen Verein, der das anbietet, aber keine flächendeckende Versorgung. Es gibt wenig Forschung und es gibt auch, und das ist ein schwieriger Punkt, wenig dazu, wie bewegen wir denn unsere Patienten dazu, sich zu bewegen? Ja, wie können wir sie dazu motivieren? Eigentlich wissen wir das nicht wirklich. Gut, also hier gibt's noch viel zu tun und ich bin aber überzeugt, dass in den nächsten Jahren sich auch hier viel tun wird. Ich komme jetzt zu den Studien, die es gibt und die jetzt relevant sind für uns, insbesondere im Hinblick auf bergsportliche Aktivität. Recht gut untersucht ist das Wandern. Da gibt es also eine Studie, die schon, würde ich fast sagen, legendär, 10 Jahre alt, aus Salzburg von Professor Vatercheck und Sturm. Die haben ein Patientenkollektiv genommen, das waren wirklich schwerkranke Patientinnen und Patienten. Einschlusskriterium war 2 Suizidversuche in der Anamnese, also es waren wirklich affektiv schwerkranke, chronisch kranke Patienten. Und die hat man auf Wanderungen geschickt, 2 bis 3 Mal pro Woche, relativ kurze Wanderungen, sportwissenschaftlich gut begleitet, evaluiert in der richtigen sozusagen Intensität und Dauer. Und dort hat man sehr gute Effekte damals messen können, insbesondere auf die Parameter Hoffnungslosigkeit, Depressivität und auch Suizidgedanken. Sehr aktiv war auch immer das Institut von Professor Kopp, das ist also Sportpsychologe und Sportwissenschaft in Innsbruck, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die haben eine Reihe von Studien herausgebracht. Eine habe ich hier herausgegriffen, auch interessant, schon eine ältere über akute stressbezogene physiologische Antworten auf Bergwandern und dort hat man positive Effekte, zum Beispiel auf die Stressregulation gemessen am Speichelcortisol nachweisen können. An dieser Stelle ein Kapitel, das jetzt nicht nur auf psychisches Wohlbefinden, sondern auf allgemeine Gesundheit abzielt. Das ist das Gesundheitswandern in Deutschland. Ich möchte es aber deswegen erwähnen, weil das ist ein Angebot, das gibt es in Deutschland flächendeckend. In ganz Deutschland, man wird sich fast wundern, wo nehmen die überall die Berge her, aber wandern kann man ja auch in der Ebene. Und mittlerweile oder schon seit einigen Jahren wird das auch refundiert beziehungsweise bezahlt über die Krankenkassen. Also einige Bundesländer, die bezahlen das überhaupt zu 100%. Einfach weil es wirksam ist, im Gesundheitsbereich natürlich auf verschiedensten Ebenen. Und was interessant ist oder bemerkenswert, die gehen nicht nur wandern, sondern in diesen Gruppen werden auch Entspannungsübungen gemacht, wird auch Yoga gemacht, wird Psychoedukation auch betrieben. Und diese Wanderführer haben eine spezielle Ausbildung, auch eine gesundheitsrelevante, einen Hintergrund. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist also, glaube ich, so ein Projekt, das könnten wir durchaus auch mal kopieren. Die zweite Sportart, die sehr gut untersucht ist, ist das Klettern. Da gab es schon eigentlich therapeutische Anwendungen sehr früh in den 80er Jahren, zunächst an Strafgefangenen, an Suchtpatienten. Sehr breit ist diese Anwendung geworden, erst in den letzten, kann man sagen, 10 Jahren. Hier gab es vor allem eine Arbeitsgruppe in Deutschland an der Universitätsklinik Erfurt um Katharina Luttenberger, die haben Folgendes gemacht, die haben das Klettern in die Halle mehr oder weniger verlegt, haben auch das Seil weggelassen, also das nennt sich dann Bouldern, Bouldern ist Klettern ohne Seil, in dem Fall in der Halle, und haben das verknüpft mit psychotherapeutischen Kurzinterventionen und Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen. Und ein Programm daraus gemacht, das läuft über 8 Wochen mit verschiedenen Einheiten, die thematisch gewichtet sind. Und das haben sie immer wieder evaluiert und gut untersucht. Und eine der ersten Untersuchungen war 2015, wo eben positive Effekte auf Depressivität hier deutlich nachgewiesen werden konnten. Und man hat dann, ganz interessant auch, eine Follow-up-Studie gemacht mit über Langzeiteffekte dieser Intervention. Das ist deswegen, denke ich, beachtenswert, weil wir ja normalerweise davon ausgehen, dass Sport nur dann wirkt, wenn wir ihn ausüben. Und sobald wir damit aufhören, sich zumindest auf einer physiologischen Ebene, sich die Effekte sehr bald nicht mehr messen lassen. In diesem Fall hat man nach einem Jahr noch positive Effekte nachweisen können. Und das ist also, denke ich, eine Besonderheit dieser Intervention, diese Langzeiteffekte. Ja, da gibt's noch mehrere Studien. Eine, die jetzt relativ viel Aufsehen auch erregt hat, war die von 2020, wo man diese Boulder-Psychotherapie verglichen hat mit einem normalen oder einem konventionellen Bewegungsprogramm und auch hier deutliche sozusagen Vorteile der Boulder-Psychotherapie nachweisen konnte. Und ich denke, das ist jetzt auch ein bisschen sozusagen parallel zum Gesundheitswandern. Das ist eine Verknüpfung aus Bewegungstherapie mit psychotherapeutischen Elementen, Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen, und das scheint ganz besonders gut zu wirken. Die sehr spannende Frage ist auch, wo sollen wir Sport betreiben? Ist das besser, wenn wir rausgehen, oder reicht es, wenn wir irgendwo in einer Halle trainieren? Da gibt es schon sehr lange Untersuchungen dazu, eigentlich sehr viele, ursprünglich mit heterogenen Ergebnissen, beziehungsweise mit nicht ganz sozusagen klaren Ergebnissen und auch mit Studien, die von der Qualität her sicher nicht top waren. Aber im Großen und Ganzen hat man schon sehen können, dass Bewegen außerhalb von Räumen eigentlich ganz sinnvoll ist. Intuitiv würden wir sowieso sagen, draußen ist es schöner, aber das nachzuweisen gelingt nicht ganz so leicht. Auch hier wieder möchte ich eine Studie zitieren aus Innsbruck vom Institut Kopp. Die haben ganz interessant Wandergruppen verglichen mit Treadmill Walking, also Laufbandtraining, und haben hier deutlich bessere Effekte auf verschiedene Parameter im affektiven Bereich und auf Aktivierung nachweisen können. Und hier möchte ich auch eine andere Forschergruppe noch nennen und dem ein bisschen Platz geben. Katharina Hüfen aus Innsbruck ist jetzt die erste Psychiaterin, die einen Lehrstuhl für Sportpsychiatrie bekommen hat, ganz aktuell. Das heißt, sie forscht auch schon sehr lange in diesem Bereich, insbesondere im Bereich Alpinsport. Und sie hat vor einigen Jahren auch schon eine interessante Studie gemacht. Was sind die Effekte von zum Beispiel einem alpinen Panorama? Das war eine Online-Studie, wo man den Patienten Bilder vorgelegt hat, schöne Berglandschaften im Vergleich zu irgendwelchen anderen neutralen Inhalten, und hat dort gemessen, dass es durchaus positive Einflüsse auf verschiedene emotionale Parameter gibt, wenn wir sozusagen in den Bergen sind. Vor allem die Tiroler Berge sind ja auch besonders attraktiv. Ein wichtiger Punkt bleibt dennoch, und wir haben ja beim vorigen Vortrag auch sozusagen über unerwünschte sozusagen Ereignisse im Sport gesprochen. Ich rede jetzt aber nicht von internistischen Notfällen, ich rede auch nicht von Unfällen oder von anderen Risiken am Berg. Ich rede jetzt ganz kurz noch von sportimmanenten Risiken. Und die sehen wir ja vor allem dann, wenn Sport sehr exzessiv betrieben wird. Ich glaube, das muss man ehrlichkeitshalber auch erwähnen und kurz darauf eingehen. Wir kennen aus dem Leistungssport eine Reihe von insbesondere psychischen Erkrankungen, die nur im Sport vorkommen. Zum Beispiel das Übertrainingssyndrom hat fast jeder Athlet irgendwann einmal in seiner Karriere. Die Muskeldysmorphie, also eine Körperschemastörung kann man sagen, ist im Kraftsport sehr häufig. Essstörungen sind in den ästhetischen Sportarten sehr häufig, aber auch im Klettern, auch im Skifliegen. Substanzgebrauch sehr häufig. Wir haben auch einen Fall von Doping gehört, sofern man das also als Pathologie auch hier werten will. Aber auf jeden Fall bringt es auch Gefahren mit sich. Und was bei weitem unterschätzt wird, sind nicht substanzbezogene Süchte. Also Spielsucht ist im Sport ein Riesenthema. Ja, nur spricht man sehr selten davon. Also das sind Bereiche, die sollte man auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Wie gesagt, das betrifft jetzt den Leistungssport. Aber es gibt ja viele Sportler, die dem nahe kommen. Also es gibt ja viele Hobbysportler, die sehr intensiv trainieren und da hat auch Katharina Höfner voriges Jahr mit ihrem Forscherteam eine Studie gemacht, eine höchst interessante Studie an verschiedenen Bergsteigergruppen aus Deutschland und Österreich mit einer Kontrollgruppe und sie haben untersucht, wie viele Personen zeigen ein problematisches, suchtartiges Verhalten in der Sportausübung. Und das waren 88 Personen, also ein Drittel ungefähr. Das ist enorm. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das sind halt Bergsüchtige, die laufen halt viermal oder siebenmal die Woche auf den Berg am Abend mit der Stirnlampe und 1000 Höhenmeter in einer Stunde. Sollen sie doch machen, sie sind super fit und haben ihren Spaß dabei. Aber man hat dann mitgemessen verschiedene Parameter und diese Gruppe hat besonders hoch gescored in fast allen diesen Bereichen. Man kann also sagen, diese Sportsüchtigen, die waren psychisch wirklich nicht gesund. Ja? Die hatten hohe Werte für Stress, Depressivität, Angst, andere Süchte und so weiter und so fort. Also da lauern schon auch ein bisschen Gefahren. Wie gesagt, es hängt von der Dosis ab. In diesem Sinne, Sport ist also ein tolles Medikament, aber auch dort gibt es Nebenwirkungen und die richtige Dosierung sollte auch im Auge behalten werden. In diesem Sinne, ich habe mich jetzt sehr kurz gefasst, um die Zeit halbwegs einhalten zu können, bin ich schon bei der Zusammenfassung ganz kurz. Ich glaube, die ursprüngliche Frage, ob wir auch psychische Erkrankungen mit Sport behandeln können, können wir mit einem recht herzhaften und eindeutigen Ja beantworten. Regelmäßige körperliche Aktivität ist eine therapeutische Option bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen. Sie sollte natürlich auch immer in einen Kontext von pharmakologischen, psychotherapeutischen und auch Ernährungsinterventionen eingebettet sein. Aber es gibt manchmal auch Patientinnen und Patienten, die das als Monotherapie sozusagen nutzen können. Zum Beispiel, wenn grundsätzlich eine Pharmakotherapie nicht gewünscht wird oder der Zugang zu psychotherapeutischen Angeboten schwierig ist. Ich habe selbst Patientinnen und Patienten gehabt, wo das gut funktioniert hat, zum Beispiel Angstpatienten. Die müssen halt dann wirklich diesen Sport, in dem Fall habe ich eine Patientin mit, die hat extrem intensiv wieder mit Mountainbiken begonnen und hat damit eine Panikstörung sehr gut und in relativ kurzer Zeit wieder in den Griff gebracht. Und das ist also durchaus auch eine Option, die funktionieren kann. Die Verknüpfung von Sport mit psychotherapeutischen und psychoedukativen Elementen ist sehr vielversprechend. Das sind also diese beiden Ansätze, die ich Ihnen auch präsentiert habe, sowohl der Psychotherapie und Gesundheitswandern, die schon etabliert sind. Ich denke, in diese Richtung sollten wir weiterdenken. Das ist ein sehr vielversprechender Ansatz. Da sind auch der Kreativität, glaube ich, keine engen Grenzen gesetzt. Da könnten wir noch vieles etablieren. Abgesehen von den allgemeinen Bewegungsempfehlungen, die ich Ihnen ganz kurz auch nochmal wiederholt habe, gibt es aber keine klaren Guidelines im Hinblick auf psychische Erkrankungen. Also wir müssen da einfach intuitiv auch dem Patienten entgegenkommen und schauen, was will er, was kann er, was könnte für ihn passen. Und da kommt jetzt ein ganz banaler Aspekt noch dazu. Sport wirkt ja nur, wenn wir ihn ausüben, wenn er auch ausgeübt wird. Und dazu braucht es einfach, wir hatten das ja auch schon beim zweiten Vortrag, eine gewisse Freude und Begeisterung, sonst wird man das nicht dauerhaft umsetzen können. Und da liegen wir, glaube ich, mit dem Bergsport gar nicht so schlecht, denn die, die sich dafür gewinnen lassen, die zeigen sehr oft wirklich dann auch einen hohen Grad an Begeisterung und bleiben dann auch manchmal zumindest lange Zeit dabei. Und das ganze Projekt ist ja ein Lebensprojekt. Das geht ja nicht nur darum, für 3 Monate Sport zu machen, sondern für das restliche Leben. Und das hoffe ich, dass ich Ihnen jetzt ein bisschen näher bringen konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit noch zu später Stunde und habe es doch halbwegs geschafft, doch die Zeit zu retten. Vielen Dank.
Vielen Dank für den wirklich sehr, sehr interessanten Vortrag. Es gibt ja die Diskrepanz gerade in der Psychiatrie, dass wir halt Leute haben mit einem reduzierten Antrieb. Ängste beim Wandern, das kann man sehr gut vorstellen, aber Hauptprobleme sind ja Depressivität oft, posttraumatische Belastungsstörung mit sehr starkem Rückzug. Das ist ein bisschen eine Schere, ja, kenne ich auch aus meinen verschiedenen Bereichen. Also das heißt, jemanden zu motivieren, etwas zu tun, wo eigentlich grundsätzlich der Antrieb fehlt, das fängt ja beim Essen schon an, selektiv hier vorzugehen und bewusster zu konsumieren oder halt schnell irgendwas nehmen, damit gerade der Hunger gestillt ist. Wie gehen Sie da vor oder was würden Sie denn da empfehlen?
Mir fällt da spontan eine meiner ersten Begebenheiten mit Bewegung in der Psychiatrie ein. Das war auf der Gerontopsychiatrie, kann mich gut erinnern, eine Dame, die war in der Früh so antriebsgehemmt, dass sie gar nichts konnte. Die konnte nicht aufstehen und gar nichts. Und wir hatten in der Früh eingeführt eine kleine Wanderung durch den Park. Und ich weiß noch, dass ich sie in der Früh wirklich an der Hand nehmen musste, aus dem Bett sozusagen ziehen oder ihr heraushelfen musste, ihr die Schuhe zugebunden habe und sie ganz langsam in Schwung gekommen ist und dann doch mitmachen konnte und nach einer Stunde Spazieren im Park war sie wie ausgewechselt. Das war so meine erste Wahrnehmung damals, wie wirksam das sein kann. Aber natürlich, es braucht jemanden, der da ist, der dem Patienten, der Patientin aus dem Bett hilft, ihr das ermöglicht, weil sie aus eigenem Antrieb das nie hätte schaffen können. Und das ist ja auch genau ein Punkt gewesen, wo ich sage, wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie können wir diese Motivation generieren, weil sonst wird daraus nichts werden. Das ist ja auch in der Kardiologie wahrscheinlich ein Problem, aber in der Psychiatrie ganz besonders. Das ist natürlich richtig, ja.
Das Problem ist sicherlich auch in Wien, dann haben wir die soziale Isolation und wenn wir jetzt mit Menschen arbeiten, selbst wenn sie in einer Einrichtung sind, in einer ambulanten, wie das dann halt organisiert wird, darum fand ich das Beispiel auch aus Deutschland mit dem Gesundheitswandern als etwas sehr, sehr Interessantes, wo dann auch Hemmschwellen sind, aber das ist dann etwas, wo eine Teilnahme unter Umständen eben vielleicht leichter möglich ist.
Und ich bin überzeugt persönlich, dass es einfach das entsprechende Setting braucht. Es reicht nicht, dem Patienten bei der Entlassung zu sagen, machen Sie Sport. Ja? Also das wäre das Medikament, das nehmen Sie was. Nicht? Sondern wir müssen schon genau sagen, was, wann, wo, wie, mit wem und wo sind die Strukturen, wo Sie das auch bekommen können. Und Sie brauchen ein spezielles Setting, weil einfach in den Sportverein zu gehen für einen chronisch psychisch Kranken halt auch nicht das Ideale ist. Das wird nicht funktionieren. Ja? Also zu einem guten Teil nicht funktionieren. Und diese Strukturen müssen einfach geschaffen werden. Die gibt es nur sehr Ansatz, also im kleinen Bereich.
Psychiatrischen Patienten haben ja meistens eine hemmende Therapie, eine dämpfende Therapie. Das macht das auch noch schwieriger, dass man die aktiviert. Weil ich meine, viele, viele Antidepressiva oder allgemein Psychopharmaka wirken ja depressiv. Also es wirkt ja allgemein hemmend gegen Aktivitäten.
Na, also das hängt sehr von der Medikation ab. Ich hatte auch mal Erfahrungen in einem psychosozialen Bereich, wo chronisch schizophrene Patienten mit einer hohen sozusagen mit hohen Medikamentendosen vorhanden waren. Die haben trotzdem mitgemacht. Wir sind in die Kletterhalle gegangen. Ich hatte da am Anfang schon auch ein bisschen Bauchweh. Ist das sozusagen von der Aufmerksamkeit her und so weiter, ist das ausreichend? Wird das gehen? Es war kein Problem. Natürlich gibt es vereinzelt Patientinnen und Patienten, die brauchen eine auch, wie Sie sagen, dämpfende Medikation, das ist aber die große Ausnahme. Ja. Also bei uns in der Reha-Klinik gibt es viele Patienten, die haben überhaupt keine Medikation. Das muss ja nicht jeder automatisch bekommen, sondern es ist eine Option, die man nutzen kann, aber die bei Weitem nicht für jeden notwendig ist. Und dann darf ich auch darauf hinweisen, dass die meisten Antidepressiva keine wesentlichen oder messbaren Nebenwirkungen haben in Bezug auf Aufmerksamkeit und kognitive Leistungen. Bei den Hypnotika ist das ein bisschen anders. Da ist nach heutiger Forschung also doch auch mehr Vorsicht geboten. Da gibt es auch Forschung aus dem Bergbereich, weil ja gerade beim Höhenbergsteigen Schlafstörungen sehr häufig sind, auch behandelt werden und wo man jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, hoppla, die sind doch nicht so harmlos, wie wir früher geglaubt haben. Aber also ansonsten ist das Problem aus meiner Sicht ein eher spezielles und allgemein eher seltenes.
Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, bedanke ich mich auch ganz herzlich in den Ausflug in eine Welt, die ich nicht kenne. Ich bin halt Internist, Kardiologe, aber für mich sehr, sehr interessant und spannend und danke, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, um das vorzutragen. Ich möchte mich auch beim Publikum bedanken, bei den Zuhörern, die online zugeschaltet sind. Wollen Sie noch was sagen?
Herzlichen Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse Und ich denke, wir werden ähnliche Veranstaltungen in absehbarer Zeit wieder haben, wo es vielleicht auch eben um Lebensstilfragen geht und nicht um vielleicht nur die Pathologie, sondern auch um etwas mehr Prävention. Ich danke für die Aufmerksamkeit.